Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Frühestens Anfang Mai werden die Friseurgeschäfte wieder öffnen. Bis dahin dürfte mancher Kurzhaarschnitt in eine Art Mittel-Hippie-Variante übergegangen sein. Zu beobachten derzeit bei den Ministerpräsidenten Söder und Kretschmann, sowohl christsozial denn grün, sieht was struppig aus. Christian Janneke ist Kunsthistoriker und Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und er hat auch publiziert zur Geschichte der Frisur und zur Gestaltung des Haares. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Welte.
Sie sind ja auch eher so der Kurzhaartyp. Was macht Corona mit Ihrem Kopf?
Naja, es macht nicht viel damit. Also das kurze Haar ist ja davon betroffen, dass es in einer bestimmten Zeitspanne sich relativ schneller verändert als das längere Haar. Insofern ruft es geradezu nach Gestaltung. Aber ich kann das selbst. Ich gehöre zu den DIY-Typen.
Okay. Die undefinierte Frisur, die kann ja auch ein Statement sein. Wie stark ist das Signal denn schon im Musical Hair? Hat es geheißen, alles schöne Haar war schulterlang und länger?
Ja, aber im Musical Hair gab es ja sozusagen den Zwang zur Transgression, zur Überschreitung, zur Haarlänge. Das war nicht das, was heute Typen wie Söder oder Kretschmann irgendwie erleiden. Oder wovon sie profitieren, würde ich sagen. Denn es war eigentlich schon immer, bestand schon immer die Möglichkeit, spätestens mit der Verbürgerlichung vor ungefähr 200 Jahren, die Möglichkeit, durch verstruffeltes Haar zu zeigen, dass man ganz bei der Sache ist. Ja, dass man nicht sozusagen dem schnöden Äußeren opfert oder huldigt, sondern ganz authentisch ist. Ja, die Möglichkeit, sich authentisch zu zeigen, in dem Fall als Männer der Tat, Männer der Sache und vor allen Dingen Männer, die an etwas glauben. Ja, diese Möglichkeit besteht seither und diese Authentifizierungsgewinne kann man auch mit schlecht sitzender Frisur einstreichen.
Politisches Statement ist einst die kunstvoll frisierte Perücke gewesen, die dichte, lockige Mähne als ein Zeichen von Macht und Status. Was ist davon eigentlich übrig geblieben?
Naja, einerseits hat es abgedankt, das ganze Ancien Regime hat abgedankt und mit ihm sozusagen diese Fassade, auch der Allonge-Perücke und so weiter. Ich hatte mich dazu geäußert. Auf der anderen Seite ist es natürlich wiedergekehrt. Grant McCracken hat vor 30, 40 Jahren ein wunderbares Buch über Big Hair geschrieben. Margaret Thatcher und viele andere seither Frauen haben Big Hair getragen, seltener auch Männer. Und das ist natürlich eine Form, in der das große, voluminös und gut frisierte Haar als Machtsymbol wiedergekehrt ist. Aber es hat nie mehr die Bedeutung erlangt, die es mal hatte.
Eine gut sitzende Frisur kostet Geld. Was bedeutet der Haarschnitt für den sozialen Unterschied?
Nun, alle modischen Merkmale, die Kleidung an erster Stelle, aber natürlich auch das frisierte Kopfhaar, sind solche Distinktionsmerkmale seit jeher. Sie sind es geblieben, aber die Haare sind es in geringerem Ausmaße. Selbst eine Frisur bei Vidal Sassoon wäre sozusagen für Menschen mit kleinem Geldbeutel noch machbar, wenn sie ein bisschen zusammenlegen. Im Übrigen, das ist ein anderer Aspekt, ist es so, dass man oftmals, ich sag mal, an der Kasse von Aldi oder Lidl, ohne jetzt sozial arrogant zu wirken, die sozusagen am teuersten oder am akkuratesten frisierten Frauen, mitunter auch Männer, sieht, während, was weiß ich, vielleicht meine Kolleginnen oder Kollegen oder in anderen höheren kulturellen Kreisen oder Kulturdezernentinnen vielleicht weniger akkurat oder adrett frisiert auftauchen. Da muss man also aufpassen.
Es ist ja auch die Videokonferenz, die das Haar in den Fokus rückt, eben weil der Ausschnitt kleiner ist und ich platze geradezu, wenn ich auf 12 Zoll reduziert wäre. Ich bestehe ja nur aus Haaren. Wie bringe ich das denn schnellstmöglich in Ordnung?
Naja, das ist ganz wichtig. Sie sagen es, die Videokonferenz macht aus uns allen ja sprechende, also Talking Heads oder lebende oder sprechende Porträtbüsten. Und das Haar umrahmt nun mal unser Gesicht, das sozusagen der Hauptkommunikator ist, auch in dieser Bildkommunikation, der wir dann ausgeliefert sind und der wir andere ausliefern. Folglich ist es wichtig, aber wir verfügen alle, auch wenn die Friseure jetzt ganz tapfer sein müssen, über die Möglichkeit, uns relativ schnell selbst zu expertisieren. Wir können frisieren, wir können mit Wasser arbeiten, das hat man immer schon getan. Wir haben Gels, wir haben sogar Gels seit ungefähr 20 Jahren, die unser Haar sozusagen durcheinander bringen sollen, statt es zu bändigen. Auch das hat schon Tradition.
Der sogenannte oder auch Bad Hair Look.
Auch den gibt es, richtig. Aber der ist vielleicht für die Videokonferenz nicht angeraten.
Ja. Könnte es dann sogar sein, dass in absehbarer Zukunft der Friseurbesuch vielleicht weniger wichtig wird?
Gut, ich bin ja Historiker, daher tue ich mich schwer damit, in die Zukunft zu blicken. Aber das könnte natürlich sein. Ich würde es den Friseuren und Friseurinnen hierzulande nicht wünschen. Aber die Menschen können eine ganze Menge selbst machen. Möglicherweise wechselt man. Es gibt aber auch andere Aspekte des Friseurberufes etwa oder des Friseurbesuches, nämlich eine bestimmte Emphase auch der Selbstberührung, wie ein Kollege Tillmann Allert das mal sehr treffend genannt hat. Das ist für viele, zumal auch ältere Menschen, eine wichtige kommunikative Möglichkeit. Vielleicht ist der Friseur oder die Friseurin der Einzige, der sie vielleicht berührt in diesem Monat.
Männer müssen schneiden, Frauen vor allem färben. Sind die Frauen da etwas im Vorteil, weil selber färben im Zweifel leichter ist als selber schneiden?
Naja, die Frauen sind etwas im Vorteil. Sie haben auch das längere Haar, das sich vergleichsweise oder relativ weniger verändert in einer bestimmten Zeitspanne. Sie sind durch die Farbe freier, denn tatsächlich, ich hatte es gesagt, mit der Verbürgerlichung entsteht sozusagen nicht nur Authentifizierungs- oder Authentizitätsmöglichkeit, sondern auch Authentizitätszwang. Das heißt, wenn Männer sich färben, müssen sie es immer deutlich kennzeichnen, sonst gelten sie vielleicht als effeminiert. Andererseits könnte man sagen, das ist in unserer Kultur auch kein Problem mehr. Und dass Frauen tatsächlich sich vielleicht immer noch adretter, zum Beispiel zu einer Videokonferenz, hermachen müssen als oder herrichten müssen als Männer, das liegt einfach vielleicht daran, dass Frauen immer noch benachteiligt sind. Davon kann man nur hoffen, dass sich das ändert und sich das ausgleicht.
Und könnte es nicht doch sein, dass sozusagen die Perücke ein Revival erlebt?
Tja, die Perücke könnte ein Revival erleben. Wir tragen ja schon alle Masken. Die Perücke ist ja sozusagen eine Maske für die Haare, so könnte man es nennen. Zunächst hat sie abgedankt mit dem Ausgang vom Barock oder vom Spätbarock und hat eben anderen Möglichkeiten eines ehrlich sich bekundenden, aufrichtig sich bekundenden Haares oder eben solchen Frisur Platz gemacht. Andererseits ist bislang immer noch in Geltung die Idee, dass die Eingriffe, die wir an uns vollziehen, sei es schminkend, sei es durch die Frisur, dass sie dezent sein müssen und dass sie eigentlich wie Natur wirken müssen. Sie sind sozusagen eine Kunst, die Natur zu sein scheint, in den Worten Kants. Und das gelingt der Perücke nicht. Wenn man nur an einer einzigen Stelle sieht, dass das nicht echt ist, dann kippt das Ganze und viele empfinden es immer noch als gruselig. Obwohl manche Menschen ja gezwungen sind, die Perücke vielleicht zu tragen, weil sie eine Krebsoperation hatten und temporären Haarverlust erlitten hatten.
Kunsthistoriker Christian Jannecke über die Bedeutung der Frisur auch und vor allem in Corona-Zeiten. Herzlichen Dank.
Gerne.